das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Auch wenn ziemlich klar ist, der Alte wird der Neue sein. Die morgige Präsidentschaftswahl in Russland ist wichtig für Putin, gibt sie ihm doch ein Bild von der Stimmung in seinem Land. Und so setzt der Kreml alles daran, dass möglichst viele Menschen wählen gehen. Heute wurden, wie hier in Moskau, die Wahllokale vorbereitet. 109 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Sie können sich entscheiden zwischen 8 Kandidaten. Überwachungskameras sind angebracht, die Manipulationen verhindern und zeigen sollen. Seit fast 20 Jahren ist Wladimir Putin der starke Mann in Russland, seine Herrschaft fast zur Selbstverständlichkeit geworden und er selbst allgegenwärtig. Dabei geht es vielen Russen wirtschaftlich alles andere als gut. Udo Lilischkis über eine sichere Wiederwahl und die große Putin-Show.
Er ist Amtsinhaber und Spitzenkandidat zugleich und wird seit Wochen fast pausenlos im Fernsehen gezeigt. Da der Kreml alle relevanten Sender kontrolliert, wirken auch Nachrichten wie Wahlwerbung. Putin doziert, bleibt von Kritik verschont und verweigert sich jeder Diskussion mit politischen Gegnern. Das Fernsehen spielte eine riesige Rolle und zeigt, wie mächtig er ist, wie klug und wunderbar, wie sehr er sich um seine Bürger sorgt und kümmert. Das wirkt auch im fernen Jakutien, 6 Zeitzonen östlich. Pferdefleisch gilt hier als Delikatesse. An jeder Ecke bieten kleine Läden an, die Hausschlachtung in kleinere Portionen zu zersägen. Bei minus 30 Grad ist die Aufbewahrung kein Problem. Kennen Sie hier auch Putins Gegner, wollen wir wissen? Nawalny, Sobchak, Grudinin? Ja, wir kennen die Kandidaten. Wir leben zwar weit weg, aber Massenmedien gibt's hier auch. Er hat von Putins Gegnern noch nichts gehört. Und für wen werden sie stimmen? Na, für Putin dann wohl. Ob sie aber überhaupt zur Wahl gehen, wissen sie noch nicht. Warum denn auch? Am Ergebnis zweifelt auch hier niemand. Auch auf dem Fischmarkt hilft der Frost. Die Preise fallen, klagen die Verkäufer, die Leute haben kein Geld mehr. Ich muss wohl für Putin stimmen. Aber wieso muss sie? Es gibt doch keine Alternative. Natürlich hoffen wir auf einen Wandel zum Besseren. Seit 15 Jahren ist es doch immer ein und dasselbe. Aber ich sehe keine Verbesserung. Begeisterung klingt anders, doch offen gegen Putin spricht sich auch hier niemand aus. Wie überall im Land haben Menschen inzwischen mehr Angst. Ich gebe keine Kommentare zur Politik, ich habe Angst vor Politik. Ich kenne alle Kandidaten, aber ich schweige. Denn Wladimir Putin ist von den Medien längst zur patriotischen Vaterfigur stilisiert. Er zeigt die neuen Waffen, denen der Westen nichts mehr entgegensetzen könne. Stolz und Genugtuung sind starke Gefühle, die Zweifel an Putins Kurs schnell überlagern. Der Kandidat inszeniert als nationaler Führer. Die neuen Spannungen mit dem Westen helfen Wladimir Putin dabei eher, seine Wähler hinter sich zu bringen. Gott sei Dank gibt es Putin jetzt, der seit dem Jahr 2000 das sterbende Russland wieder von den Knien erhebt.
Udo Lilischkis in Moskau. Putins Wiederwahl steht so gut wie fest. Aus seiner Sicht kann morgen eigentlich nichts mehr schiefgehen, oder?
Nun ja, niemand rechnet damit, dass in den letzten Minuten noch jemand Putin überrundet, das ist klar. Aber das Thema Wahlbeteiligung ist sehr interessant. Wir erinnern uns, vor 2 Jahren bei der Duma-Wahl haben in Moskau etwa gerade einmal 35% abgestimmt. Das war für den Kreml ein Schock, denn es zeigt natürlich, dass die Menschen gar nicht glauben, dass sie hier irgendetwas mitentscheiden können. Das soll dieses Mal nicht passieren. Man steuert an, inzwischen nur noch 65, damals waren es 70 vor einigen Tagen. Und man macht alles, um das auch zu erreichen. Da werden sicher große Betriebe, Verwaltungen, die Armee, die werden sicher gemeinsam in großer Zahl zur Wahl gehen. Die Gouverneure haben da einen klaren Auftrag. Und es gibt im Internet viel Werbung. Und auch hier in Moskau überall Plakate. Geht zur Wahl morgen.
Im Fall des vergifteten Ex-Doppelagenten Skripal hat Moskau nun Sanktionen gegen Großbritannien verhängt. Wie hart gehen die Russen vor?
Nun ja, sie haben nicht nur die gleiche Anzahl Diplomaten des Landes verwiesen, die müssen bald raus, sondern auch das Konsulat in Petersburg geschlossen und auch dem British Council seine Tätigkeit verboten. Das ist so eine Art britisches Goethe-Institut. Das sind schon harte Maßnahmen. Und als der BBC-Korrespondent heute Maria Sacharowa fragte, die Sprecherin des Außenministeriums, warum das denn so hart ausgefallen sei, meinte die, nun, das hätte daran gelegen, am Ton, den man in London da gehört hätte, es sei unverschämt gewesen, dieses Ultimatum zu stellen an Moskau. Und das sei dann auch, diese harten Maßnahmen seien auch ein Ausfluss der Tonlage, die man da in London gehört habe und gar nicht gut gefunden hätte.
Danke, Udo Lilischkis in Moskau. Es geht nicht vor und nicht zurück. Dieser Junge ist einer von zehntausenden Menschen, die im Norden Syriens versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Sie fliehen aus der kurdischen Stadt Afrin, die vom türkischen Militär belagert und bombardiert wird. Seit fast 2 Monaten geht die Türkei in der Region gegen die kurdische Miliz YPG vor, denn sie sieht in ihr einen verlängerten Arm der PKK, die als Terrororganisation gilt. Den meisten Zivilisten in Afrin bleibt nicht viel mehr, als ihre Heimat zu verlassen. Doch oftmals wissen sie nicht, wohin, oder man lässt sie erst gar nicht gehen. Daniel Hechler berichtet.
Es sind Familien, Kinder, Ältere, die mit ihrem Hab und Gut aus ihrer Heimat fliehen. Irgendwohin, wo keine Bomben fallen. 90.000 Menschen haben Afrin laut UN allein in den vergangenen Tagen verlassen. Auch das allerdings ist ein tödliches Risiko. Die türkische Luftwaffe habe Flüchtlingskonvois beschossen, berichten Einwohner. Doch auch in der Stadt seien die Zustände katastrophal. Menschen sterben und der Krieg eskaliert. Wir konnten nicht mehr schlafen, nichts essen. Die Menschen haben Angst. Afrin steht seit Tagen unter Dauerbombardement der türkischen Luftwaffe, ist umzingelt von der türkischen Armee. Es gibt keinen Strom, kein Trinkwasser, kaum mehr Lebensmittel, wie Einwohner erzählen. Vergangene Nacht sollen türkische Granaten gar diese Klinik getroffen haben. Mindestens 15 Zivilisten seien dabei ums Leben gekommen, melden kurdische Milizen. Die türkische Armee bestreitet dies. Zivilisten würden verschont. Eine Krankenschwester richtet einen dramatischen Appell an die Welt. Wir bitten euch um Hilfe. Wir brauchen mehr Ärzte, Lebensmittel, Trinkwasser. Nichts davon gibt es hier noch. Wie sollen wir all den Verletzten noch helfen? Auch in den umliegenden Dörfern sind Menschen seit Tagen, ja Wochen, dem Bombenhagel ausgesetzt, abgeschnitten von der Außenwelt. Seit 10 Tagen sind wir hier eingeschlossen. Niemand bringt uns etwas zu essen. Unsere Kinder sind hungrig. Es gibt kein Brot mehr. Es fehlt einfach an allem. Und so flieht, wer fliehen kann. Viele allerdings werden daran von kurdischen Milizen gehindert, wie die UN beklagt. Und so harren noch immer Hunderttausende in Afrin in Angst um ihr Leben aus.
Gegen die türkische Offensive in Nordsyrien gibt es auch zahlreiche Proteste in Deutschland. Damit beginnen die Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Zum kurdischen Neujahrsfest Newroz haben Tausende gegen die türkischen Angriffe auf Afrin demonstriert. In Hannover gingen etwa 11.000 Menschen auf die Straße. Dabei seien vereinzelt auch verbotene Fahnen und Symbole gezeigt worden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Kleinere Demonstrationen gab es auch in anderen deutschen Städten. Chinas Präsident Xi ist vom Volkskongress in Peking für weitere 5 Jahre im Amt bestätigt worden. Unter den fast 3.000 Abgeordneten gab es keine Gegenstimmen oder Enthaltungen. Nach einer kürzlichen Verfassungsänderung ist die Amtszeit des Präsidenten künftig unbegrenzt. Bisher war sie auf 2x5 Jahre beschränkt. Schnee und Eis haben den Verkehr auf Straßen und Schienen in Teilen Deutschlands behindert. Die Bahnhöfe in Leipzig und Halle wurden nach starken Schneefällen zeitweise geschlossen, der Zugverkehr dort eingestellt. Tausende Reisende saßen fest. Im Norden sorgte ein Sturm für zusätzliche Beeinträchtigungen.
Es reichten Schnee und Minusgrade und am Leipziger Hauptbahnhof waren die Weichen am Morgen eingefroren. Das hieß Geduldsprobe für die Reisenden. Züge kamen nicht oder mit großer Verspätung. Auch auf dem Bahnhofsvorplatz gab es Gedränge am Gleis, wo die Straßenbahnen zur Leipziger Buchmesse abfahren, mussten Messebesucher warten, Straßenbahnen fielen aus. Glatteis auf der Fahrbahn war die Ursache für diesen Unfall auf der Autobahn 2 bei Magdeburg in der Nacht. Hier war die Rettungsgasse blockiert. Feuerwehrkräfte konnten nur zu Fuß den Unfallort erreichen. Im Norden zwischen Kiel und Eckernförde wurden Autofahrer am Morgen von einem Schneesturm überrascht. Es gab zahlreiche Auffahrunfälle. Starker Ostwind sorgt für die Behinderung des Fährverkehrs zu den Nordseeinseln. Jüst ist bis Sonntag nicht erreichbar. Nach Norderney fahren nur wenige Fähren. Der Frühling lässt auf sich warten. Die Skifahrer genießen das. Für sie geht die Wintersaison in die Verlängerung.
Willkommen zum Sport und zur Fußball-Bundesliga. Da ist die vage Hoffnung des Hamburger SV schon wieder dahin. Unter dem neuen Trainer gab es wieder nur eine Niederlage, Julia Büchler.
Es war schon die 17. in dieser Saison. Der Bundesliga-Dino im freien Fall Richtung zweite Liga. Dabei waren alle richtig euphorisch nach dem Trainerwechsel. Christian Titz hat vieles richtig gemacht. Bis vergangenen Montag war er Trainer in der Regionalliga, der zweiten Mannschaft des HSV und Tabellenführer. Sein Plan für die Premiere heute in der Bundesliga schien aufzugehen, aber nur 56 Minuten lang. Dann der Rückfall. Ob das 1:2 gegen Berlin für den HSV schon den Abstieg bedeutet?
Mann! Der Frust sitzt richtig tief bei den Spielern und auf den Rängen. Schlägereien unter den HSV-Fans nach dem Spiel. Der Verein steuert geradezu auf seinen Untergang.
Die Enttäuschung ist einfach riesengroß. Es ist kein Todesstoß. Natürlich ist es rechnerisch möglich und wir können auch rechnen. Und die Situation ist natürlich sehr schwer für uns.
Dabei hat der neue Trainer Christian Titz alles versucht. 5 neue im Team, die jüngste HSV-Startelf seit 1974. Und die Hamburger zeigen zunächst auch, dass sie wirklich Fußball spielen können. 25. Minute, Santos mit der Führung und gleichzeitig seinem ersten Bundesliga-Treffer. Aber dann.
Fußball sind Dinge teilweise nicht immer so leicht zu erklären. Es ist de facto so, dass wir eine gute erste Halbzeit hatten.
In der zweiten Hälfte geht dann aus HSV-Sicht nämlich gar nichts mehr. 56. Minute Ausgleich durch Lazaro. Und kurz danach in der 63. Minute der 2:1-Siegtreffer durch den eingewechselten Kalou. Der HSV wartet damit seit 14 Spielen auf einen Sieg.
Jetzt direkt nach dem Spiel? Klar, da ist es für jeden Spieler ein mentaler Rückschlag, ja, weil die Enttäuschung groß ist, dass es nicht funktioniert hat. Aber das werden wir verdauen.
Nicht zu entschuldigen, trotz der fast aussichtslosen Lage sind diese Szenen nach dem Spiel. Auch vor dem Stadion kommt es zu Auseinandersetzungen und vielen Festnahmen durch die Polizei.
Hamburg ist auf Abstiegs, Frankfurt auf Europa-League-Kurs. Und das auch dank Kevin Prinz-Boateng. Früher ein wilder Rüpel, heute eher ein braver Familienmensch. Boateng scheint angekommen, auch im Fußball. Seit dieser Saison spielt er bei Eintracht Frankfurt. Kumpel Niko Kovac hat ihn geholt. Beide kennen sich schon ewig, haben sogar mal zusammengespielt bei Hertha BSC. Eine besondere Beziehung von Spieler und Trainer. In guten wie in schlechten Zeiten. Und auch heute, nach dem 3:0-Sieg gegen Mainz.
Nach einem klaren Sieg sollte es bei Eintracht Frankfurt doch eigentlich nicht viel zu diskutieren geben. Kevin Prince Boateng sah das anders und redete nach Schlusspfiff auf seinen Trainer Niko Kovac ein.
Der ist positiv verrückt und ich habe ihm gesagt, dass er ein bisschen ruhiger bleiben sollte, sonst verliert er mal seine Stimme.
Dabei lief es doch für die Eintracht in Weiß gegen schwache 05er von Beginn an total entspannt. 6. Minute, Boateng zieht ab, Mainz-Keeper Müller greift daneben und schon sind die Weichen in dieser Partie gestellt. Spielerisch kann sich die Eintracht in der Folge durch die Mainzer Abwehr kombinieren. Rebic auf Jovic, 2:0 und erst 23 Minuten vorbei. Noch vor der Pause ist dieses einseitige Spiel entschieden. Diesmal macht es Ante Rebic selbst, 3:0. Mainz-Trainer Sandro Schwarz, so langsam wird es für ihn eng nach einem insgesamt blutleeren Auftritt seiner Mannschaft. Die Eintracht hätte auch noch deutlich höher gewinnen können. Jovic trifft nur noch die Latte. 3:0, mehr als eindeutig. Also bleibt nur noch der Rüffel von Boateng.
Er hat leicht reden. Also als ich damals auf dem Platz war, habe ich mich sehr viel sicherer gefühlt, ja, weil ich sehr viel Vertrauen in mich selbst habe. Ja, natürlich habe ich Vertrauen in meine Jungs, nur ich lebe das. Ich kann nicht aus meiner Haut raus.
Klagen auf ganz hohem Niveau. Schließlich ist die Eintracht weiter steil auf Europacup-Kurs.
Die weiteren Ergebnisse. Gladbach-Hoffenheim 3:3, Augsburg-Bremen 1:3, Wolfsburg-Schalke 0:1. Bereits gestern unterlag Freiburg Stuttgart mit 1:2. Morgen dann noch 3 Spiele. Dortmund trifft auf Hannover, Köln empfängt Leverkusen und Leipzig hat Bayern München zu Gast. Die Tabelle. Hinter Spitzenreiter München liegen zurzeit Schalke, Dortmund und Frankfurt auf den weiteren Champions-League-Plätzen. Leverkusen ist 5. vor Leipzig und Hoffenheim. Augsburg führt die 2. Hälfte an, dahinter Berlin, Bremen, Hannover und Freiburg. Hamburg und schlusslich Köln schon mit großem Rückstand auf den Relegationsplatz. Die Saison geht zu Ende und Snowboarderin Selina Jörg kommt immer besser in Form. Erst Olympiasilber und jetzt Sieg beim Weltcupfinale in Winterberg. Die 30-Jährige gewann den Parallel-Riesenslalom. Ein perfekter Abschluss und das auch noch bei einem Heimrennen. Und auch die nordischen Kombinierer gingen heute in Deutschland, nämlich in Klingenthal, an den Start.
Fabian Riesle hat den Weltcup der nordischen Kombinierer in Klingenthal gewonnen. Der 27-jährige Schwarzwälder war als erster auf die 10-Kilometer-Strecke gegangen. Sein Sieg war zu keiner Zeit in Gefahr. Den Grundstein hatte Riesle zuvor mit einem Sprung auf 139,5 Meter gelegt. Spannend das Duell in der Spur um die weiteren Podiumsplätze. Erik Frenzel musste kurz vor Schluss abreißen lassen. Johannes Ritzig stürzte auf der letzten Abfahrt. Riesle holte seinen insgesamt 8. Weltcup-Sieg vor dem Finnen Eero Hirvonen und Akito Watabe aus Japan.
Egal ob Winter oder Sommer, die Lotto-Saison, die ist durchgehend. Hier sind die aktuellen Zahlen. 1, 7, 17, 22, 29, 46. Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Und wie bereits gesehen, es war heute eisig und verschneit in Deutschland. Bleibt es denn so, Carsten Schwanke?
Erst einmal bleibt es eisig. Die kältere Luft wird sich nicht so schnell vertreiben lassen. Aber das andere Thema ist wirklich der Schneefall. Und um den müssen wir uns kümmern. Wir haben es jetzt um einen gesehen in den Nachrichten. Das waren vor allem die Schneefälle im Norden. Hier sehen wir die Schauer über der Ostsee. Das waren die Schneefälle in der Mitte Deutschlands. Aber beide, die im Norden und auch vor allem die in der Mitte, haben heute Nachmittag mehr und mehr nachgelassen. Das sehen wir, wenn diese Radarbilder laufen. Dafür sind aktuell kräftige Schneefälle in Baden-Württemberg und Bayern unterwegs, die heute Abend über die Alpen hinweg nach Norden kamen, also zu uns in den Süden Deutschlands. Und hier wird es heute Nacht kräftig weiterschneien. Und es gibt 2 Gefahren, ähnlich wie auch in der vergangenen Nacht. Die Straßen sind vor allem im Süden Baden-Württembergs und Bayerns nass, weil es anfangs geregnet hat. Deshalb kann es hier sehr glatt werden. Und vor allem wird es dann im Verlauf der Nacht einige Zentimeter Neuschnee geben. Stürmisch und ein paar weitere Schneeschauer. Das ist das Wetter in Schleswig-Holstein. Dazwischen klart es durchaus mal auf. Und deshalb wird die Nacht oftmals sehr kalt. Bei Aufklaren im Norden gehen die Temperaturen auf -7 bis -9 Grad zurück. Am kältesten wird es in den Mittelgebirgen. -10 bis -13 Grad unter den starken Schneefällen im Süden ist es etwas frostschwächer, sozusagen -1 bis -4 Grad. Nach dieser frostigen Winternacht geht es dann morgen zweigeteilt weiter. Viel Sonnenschein im Norden, Sonne-Wolken-Mix in der Mitte, aber im Süden ist es stark bewölkt und es schneit anfangs noch kräftig weiter. Im Verlauf des Tages zum Nachmittag hin werden die Schneefälle in der Pfalz, in Baden-Württemberg und in Bayern allmählich aufhören. Auf jeden Fall werden sie deutlich schwächer. Im Norden kein Schnee mehr und viel, viel Sonnenschein. Die Temperaturen trotz der Märzsonne maximal rund 0 bis 1 Grad. Dort, wo es die Wolken gibt, +2 bis -7 Grad. Tagsüber am kältesten in den Mittelgebirgen. Im Süden Baden-Württembergs wird es am wärmsten mit 3 bis 4 Grad plus. Und es bleibt auch morgen noch einmal windig. Der Wind weht weiterhin aus Ost bis Nordost. Und vor allem im Norden sind immer noch einzelne Sturmböen dabei. Dann allerdings der Montag. Windschwächer. Deshalb wird die Nacht zum Montag noch kälter mit bis zu -14 Grad. Dafür der Montag sehr viel Sonnenschein. Am Dienstag werden wir aber im Süden und im Osten etwas Schnee haben. Nach Nordwesten hin ist es trockener. Insgesamt bleibt es noch bis Mitte der Woche, zumindest nachts frostig. Und danach wird es dann allmählich und das vor allem dann tagsüber wieder wärmer.
Danke, Carsten Schwanke. Und das war's von uns. Hier geht's jetzt weiter mit dem Wort zum Sonntag. Wir sind morgen wieder für Sie da, dann mit Ergebnissen und Analysen zur russischen Präsidentschaftswahl. Ihnen allen eine gute Nacht.